Ich würde sagen, das Schmerzenskind der Universität ist die Verwaltung und umgekehrt, das Schmerzenskind der Verwaltung ist die Universität. Aber da ich zwei Juristen gegenüber sitze, werde ich mich hüten, eine Definition der Verwaltung zu geben, sondern diese beiden Herren mal bitten, mir eine exakte und juristische Definition der Verwaltung zu geben.
Ja, Herr Heiß, ich würde natürlich zunächst sagen, es kommt schon in Ihrer Frage ein gewisses Vorurteil gegenüber der Jurisprudenz zum Ausdruck, dass Sie meinen, man könnte solche Probleme mit Definitionen lösen. Aber um einen Anfang mal zu machen, würde ich zunächst sagen, dass das Problem der Selbstverwaltung in der Hochschule komplizierter ist, als der Laie sich gewöhnlicherweise vorstellt. Und zwar muss man zwei Begriffe, wenn man so will, von Selbstverwaltung auseinanderhalten. Selbstverwaltung der Universität heißt einmal, dass die Universität als rechtsfähige Person, Rechtsperson organisiert ist, als Körperschaft des öffentlichen Rechts, also nicht einfach ein Teil, etwa eine Abteilung des Kultusministeriums ist, sondern eine Selbstständigkeit hat in juristischer Hinsicht. In dieser Beziehung wirft allerdings der Begriff der Selbstverwaltung heute keine großen Probleme auf. Das Problem, um das wir hier im Wesentlichen sprechen müssen, ist die Selbstverwaltung in dem Sinne, dass ein Teil dessen, was an Verwaltung in einer Universität zu tun ist, und zwar der mit der Forschung und Lehre eng zusammenhängende Teil, Vorlesungspläne, Prüfungswesen, Promotion, Habilitation, also der eigentliche Forschung und Lehre betreffende Teil, nicht gemacht wird von Verwaltungsbeamten, sondern von den Mitgliedern der Universität selbst, die also neben ihrem eigentlichen Beruf in Forschung und Lehre tätig zu sein, auch noch Verwalter sind, Selbstverwalter, die dieses Gebiet gleichzeitig mitverwalten, weil sie die größten Sachkenner dieses Gebietes sind, vor allen Dingen also der Lehrkörper für studentische Fragen, aber eventuell auch die Vertretung der Studenten. Also diese beiden Begriffe muss man unterscheiden. Einmal die Selbstständigkeit der Universität als Verwaltungskörperschaft, wenn Sie so wollen. Zweitens aber das Problem, wer innerhalb dieser Universität verwaltet. Und da ist es eben nur der auf Forschung und Lehre hinzielende Bereich, der in Selbstverwaltung wahrgenommen wird, in dem Sinne, dass eben der Lehrkörper oder die Studenten diese Aufgaben gewissermaßen nebenberuflich mit erfüllen. Die Schwierigkeiten, die sich ergeben zum Teil in der deutschen Universität, ist, dass neben diesem Bereich von Forschung und Lehre ein Stück Verwaltung steht, die Wirtschafts- oder Vermögensverwaltung. Man könnte sagen, die Verwaltung, die nicht selbst den Forschung- und Lehrbetrieb organisiert, sondern die die sachlichen und personellen Voraussetzungen für Forschung und Lehre schafft. Und dieser Bereich, der wird nicht durch den Lehrkörper oder die Universitäten, also die Angehörigen der Universität selbst wahrgenommen, sondern ist ein Teil der staatlichen Verwaltung. Und hier ist also eine der Schwierigkeiten, diese beiden Dinge miteinander notfalls zu verzahnen.
Die Verwaltung bedeutet Konkretisierung der sich aus dem bestimmten Sozialbereich ergebenden Fragestellungen auf ihre Durchführung hin. Und eine solche Verwaltung gibt es nun sowohl in diesem von Herrn Ehmke eben gekennzeichneten akademischen Bereich, wie auch selbstverständlich in dem Bereich der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung, die man gemeinhin nach unserer deutschen Universitätsstruktur auch als den Bereich der staatlichen Verwaltung kennzeichnet. Das Problem taucht unter dem großen Zusammenhang der Selbstverwaltung dann auf, wenn auch den Organen der Selbstverwaltung jedenfalls in Teilbereichen solche Fragestellungen der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung mit übertragen sind. Für den akademischen Bereich ist es ja ganz zweifellos so, dass, wie er eben sagte, hier nur die Angehörigen dieser Körperschaft, die Professoren und ihre Mitarbeiter die maßgeblichen Weichenstellungen vornehmen können. Im Bereich der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung stellt sich aber die Frage, ob hier nicht die Fachverwaltung, die geschulte Tätigkeit des Verwaltungsbeamten in irgendeiner Weise notwendig ist. Und diese Frage stellt sich heute in besonders akuter Weise, weil ja das Volumen der Verwaltung, und zwar nun wiederum sowohl dieses akademischen Bereichs, der sich mit Forschung und Lehre unmittelbar befasst, wie auch des Bereichs der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung, in einem ganz großen Umfang angewachsen ist. Ja, mir liegen hier Zahlen vor, die die Entwicklung des Personal- und Haushaltsvolumens einer süddeutschen technischen Hochschule betreffen, die aber, wie ich meine, beispielhaft für alle deutschen wissenschaftlichen Hochschulen sind. Zahlen aus dem Bereich der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung. Und zwar handelt es sich hier um eine Aufstellung, die die Jahre 1938 bis 1963 umfasst, also die letzten 25 Jahre, in denen ja die Ausweitung des Wissenschafts- und Lehrbetriebes besonders deutlich geworden ist. Bei dieser Hochschule waren im Jahre 1938 721 Studierende vorhanden. Und der Stellenplan dieser Hochschule umfasste damals 205 Personen. Das Ausgabevolumen des Hochschulhaushalts betrug damals rund 2 Millionen Mark. 1963 war die Studierendenzahl auf rund 6.000 angewachsen. Die Gesamtstellenzahl betrug rund 1.400 Personen und das Ausgabebudget war auf rund 30 Millionen D-Mark angewachsen. Ich glaube, dass diese Zahlen ein sehr deutliches Bild von der Situation einer deutschen wissenschaftlichen Hochschule in dieser Zeit abgeben. Und es ist vielleicht erlaubt, dass ich als Verwaltungsbeamter hier nur noch anfüge, dass in der gleichen Zeit das Personal der Rektoratsverwaltung, denn es handelt sich in diesem Fall um eine Hochschule, bei der die Selbstverwaltung sehr stark ausgeprägt ist, die bis dato auch noch nicht über höhere Beamte der Verwaltung verfügt. Dieses Personal war von 15 Mitarbeitern in der Universitätsverwaltung oder der Rektoratsverwaltung in diesen 25 Jahren auf 50 Personen angewachsen, wie ich meine, ein ausgesprochenes Missverhältnis im Verhältnis zu den vorgenannten Zahlen, denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass eine Verwaltung, wenn sie gut sein soll und wenn sie die Wünsche der Professoren wirklich erfüllen soll, auch in einem gewissen Umfang teuer sein wird. Ja, das ist das Problem und das Problem wiederholt sich überall, auch im Kleinen. Als ich begann, hatte ich ein Institut, da klingelte das Telefon vielleicht einmal am Tag, da hatte ich einen Assistenten. Unterdessen klingelt das Telefon ununterbrochen. Ich brauche eine Sekretärin, die mich verbindet und mich abschirmt. Ich habe so und so viele Assistenten, mit denen ich arbeiten muss. Und ich bin noch ein winziges Institut. Es gibt Institute oder Kliniken mit über 100 Assistenten. Dementsprechend wächst alles andere. Und dementsprechend, Herr Curtius, muss ich sagen, entsteht das Problem des Molochs der Verwaltung. Ich spreche nicht von der Selbstverwaltung, von der Verwaltung überhaupt. Sie werden mir vorwerfen können, mit Recht, dass ich eine nur negative Charakteristik der Verwaltung gebe. Meine einzige Entschuldigung ist dann, dass es solche Verwaltungen gibt. Wie sieht diese Verwaltung aus? Sie hat erstens ununterbrochen Zeit. Sie hat zweitens keinen Mut zur Entscheidung, keine Sache ist so leicht zu entscheiden, dass sie nicht an die nächsthöhere Stelle weitergegeben wird. Sie hat vor allem das eine Bestreben, alles zu erschweren. Vor einigen Jahren wurden Seminarkarten noch ausgegeben, 150 an der Zahl. Die musste unterschrieben werden vom Direktor des Instituts. Die Annahmequittung musste unterschrieben werden, 300 Unterschriften, die man zu leisten hatte. Ich dachte, das mache ich einfach und schaffte einen Stempel an. Da kam die Verwaltung und sagte, das ist nicht möglich, Sie müssen persönlich unterschreiben. Ein andermal beschloss die Verwaltung, Schlüssel auszugeben. Wir gaben die Schlüssel aus, nahmen ein Pfand. Nun musste ein Antrag gestellt werden. Der Antrag musste bewilligt werden. Der Betreffende musste sich den Schlüssel abholen. Sicher, die Verwaltung erklärt dann, wir sind dazu da, um Ordnung zu schaffen. Wenn ich schon das Wort Ordnung schaffen überhaupt höre. Die besteht nämlich meistens darin, dass die Sache unendlich umständlich wird. Anträge über Anträge, zweifach, vierfach, zehnfach, elffach, zwölffache Ausfertigung. So sehe ich die Verwaltung. Sicher nicht ganz richtig, aber so habe ich sie oft erlebt.
Ja, heißt, Sie versuchen jetzt gewissermaßen nachzuweisen, dass eigentlich das Problem des Volumens, das Herr Curtius hier an einigen Zahlen vorgeführt hat, gewissermaßen auf eine Böswilligkeit der Verwaltung zurückgeht. Ich möchte demgegenüber zunächst darauf hinweisen, dass wir dasselbe Phänomen ja auch im eigentlichen Bereich der Selbstverwaltung haben, wo also die Professoren nun ihre eigenen unmittelbar Forschung und Lehre betreffenden Angelegenheiten verwalten. Sie werden mir sicher zugeben, dass nicht nur im Bereich der staatlichen Verwaltung, sondern dass auch in dieser akademischen Verwaltung ja die Selbstverwaltungstätigkeit ins Unendliche und wie ich meine ins Sinnlose gewachsen ist. Die großen Studentenzahlen heißen, dass wir mehr Promotionen haben, weil wir mehr Lehrstühle brauchen, heißt das, dass wir mehr Habilitationen haben, das heißt, dass wir mehr Prüfungen haben. Und wenn Sie etwa an das Problem denken der Studentenförderung, die wir ja alle billigen, ist es ja ganz deutlich, dass nun die Auswahl, die Prüfung und die Entscheidung von Leuten für die Förderung nach dem Honnefer Modell unendliche Belastungen wiederum für die Selbstverwaltung mit sich bringt. Also die Ausdehnung der Verwaltungstätigkeit besteht ja nicht nur im Bereich der heute beim Staat liegenden Wirtschafts- und Vermögensverwaltung, sondern besteht in unserem eigenen Selbstverwaltungsbereich auch. Und da Sie eine solche Philippika gegen die staatliche Verwaltung gehabt haben, würden Sie hier die These vertreten, dass nun im Bereich der Selbstverwaltung, die wir Professoren selbst machen, immer nur der einfachste, der beste, der mit größtmöglicher Wirksamkeit versehene Weg beschritten wird, so dass man also ungefähr sagen könnte, im Bereich der Selbstverwaltung, die wir Professoren selbst machen, da ist also alles völlig in Ordnung, es geht wunderbar, die eigentlichen Schwierigkeiten, die kommen also nur dann, wenn eben Verwaltungsbeamte, die nichts von der Geschichte verstehen und also nur kleinlich sind, nicht wahr, wenn die Schwierigkeiten machen. In unserem Bereich ist also alles einfach wunderbar, würden Sie das sagen?
Oh nein. Ich habe auch nicht von der Verwaltung als Staatsverwaltung gesprochen, sondern vom Wesen der Verwaltung und bin mir völlig darüber klar, dass das in der Selbstverwaltung genauso ist. Im Übrigen, es gibt eine glänzende ausländische Schilderung der Selbstverwaltung der Universität. Ich lese Ihnen ein paar Zeilen vor. Für den Neuling, so sagt der betreffende Referent, ist jede Senatssitzung, Senat ist ein Selbstverwaltungskörper, wie eine ununterbrochene Serie von Marathon-Schachspielen, wo die Gegner, standhafte Individualisten mit bis zum Letzten, die gegenseitigen Spiele ganz genau kennen und keine Skrupel haben, die anderen des anderen Figuren hin und her zu schieben, wenn dieses helfen kann. Da haben Sie sehr deutlich beschrieben. Auch in der Selbstverwaltung ist das Phänomen sichtbar. Aber ich spreche überhaupt gegen die Verwaltung im Moment. Oder jedenfalls gegen die Verwaltung, die wie ein krebsartiges Phänomen wächst und wächst und schließlich alles andere erstickt. Aber das Problem liegt noch etwas tiefer. Die Forschung ist nicht berechenbar. Heute geht Ihnen eine Hypothese kaputt und Sie müssen neu anfangen. Übermorgen müssen Sie eine neue Entscheidung treffen. Das Wesen des Geistes ist, beweglich zu sein. Das Wesen der Verwaltung ist, ja, unbeweglich zu sein. Die Verwaltung hasst nicht so sehr wie das Neue. Das Neue ist das, was sie aus ihrem gewohnten Trott herausbringt. Ich beantrage etwas, das brauche ich morgen. Die Verwaltung braucht dazu 14 Tage, bis sie erstmal die Anträge bearbeitet hat. Das ist bei der Selbstverwaltung nicht anders. Verstehen Sie mich recht, das Problem ist einfach dies. Wie schafft man das Instrument, das den Bedürfnissen der Universität angepasst ist?
Nun, das heißt, Sie entwickeln hier ein Bild der Verwaltung, wie es vielleicht abschreckend wirken muss. Ob das in der Praxis immer so aussieht, ist eine andere Frage und ich glaube, dass Sie wie in jedem Bereich des öffentlichen Lebens, Beanstandungen gegenüber bestimmten Einzelfällen werden erheben können. Aber mir drängt sich doch die Frage auf, ob Sie etwa meinen, dass man einen solchen Bereich des sozialen Lebens ohne Verwaltungsstrukturen bewältigen kann. Ich glaube, das ist nicht möglich.
Ja, wenn Sie von mir hören wollen, dass die Verwaltung ein notwendiges Übel ist, das will ich Ihnen gerne zugestehen.
Herr Heiß, Sie sind Psychologe und ich würde Sie also beschuldigen, hier sich dem Eskapismus hinzugeben. Wenn wir in einer verwalteten Welt, wie das Schlagwort heißt, leben, und das leben wir notgedrungen an der Universität auch in immer stärkerem Maße, auf den naturwissenschaftlichen Gebieten schon, weil die ganze Forschungseinrichtung, große Planung, finanzielle, wirtschaftliche Planung, technische Planung erfordert, aber auch in allen anderen Gebieten schon wegen der Zahlen der Studenten, der hinzukommenden Studentenförderung und so weiter. Das heißt, es ist gar nicht auszukommen ohne Verwaltung. Und dann kann doch die sinnvolle Einstellung sein, dass man versucht, sich zu überlegen, was ist die vernünftigste Form, in der die Aufgaben, die notwendigerweise und nicht, weil es eine Erfindung der Verwaltung ist, verwaltungsmäßig wahrgenommen werden müssen. Ich meine, wie man das einrichtet. Das wäre genauso gut, als ob jemand, der in der Stadt wohnt, sagt, ich bin gegen die Verwaltung. Ich halte das furchtbar, die Leute sind also alles kleine Bürokraten und Herrscher. Da muss er sich natürlich auch entscheiden auf Gas, Wasser, Licht, Straßenbahn und alles, was die Verwaltung ihm an reinen Lebensmöglichkeiten in der Stadt schafft, zu verzichten. Wenn er das macht, bin ich bereit, diesen Standpunkt zu akzeptieren. Solange er nicht bereit ist, diese Konsequenzen zu ziehen und sich einem archaischen Dasein, das den Psychologen vielleicht naheliegt, hinzugeben, muss er also doch bereit sein anzuerkennen, dass es im Bereich der Universität weder ohne Verwaltung noch in dem Bereich der Selbstverwaltung ohne Selbstverwaltung geht. Es hat keinen Zweck, das Phänomen der Notwendigkeit der Verwaltung wegdiskutieren zu wollen.
Habe ich Ihnen nicht schon gesagt, dass die Verwaltung ein notwendiges Übel ist? Geliefert wird einmal oder verwaltet wird einmal von der Verwaltung das Geld, das wir natürlich täglich, stündlich, minütlich brauchen. Aber das ist ja nicht das Einzige. Und ich möchte nicht missverstanden werden. Geliefert sollen eine Reihe von Tätigkeiten werden, die uns als Forscher einfach langsam erdrücken. Denn wir erleben es ja tagtäglich und wir wissen es sehr genau. Die Fülle der Verwaltungsarbeiten wächst und wächst. Ein Forscher ist nicht mehr ein Forscher, sondern ein Verwaltungsbeamter. Wir alle werden nachgerade nicht mehr als Institutsdirektoren im Grunde nichts anderes als Kanzleivorsteher.
Vielleicht sollten wir hier zur Verdeutlichung doch nochmal fragen, wie dann heute praktisch, wir haben bisher die Frage relativ abstrakt behandelt, sich die verschiedenen Aufgaben, also die verschiedenen Leistungen der Verwaltung in der Universität verteilen. Einerseits auf die staatliche Verwaltung, also Wirtschaftsvermögensverwaltung, andererseits auf die akademische Selbstverwaltung. Wir haben ja hier in Herrn Dr. Curtius einen Beamten der Universitätsverwaltung vor uns, eine süddeutschen Universität, der eine interessante Stellung hat, indem er nämlich mit einem Bein in der staatlichen Verwaltung, mit einem Bein aber auch in der akademischen Verwaltung steht, sodass er also gerade der richtige Mann ist, und sagen zu können, wie sich denn die beiden Aufgabenbereiche sowohl der Aufgabenstellung nach, wie nach dem Umfang der Arbeit, die geleistet werden muss, in diesen beiden Bereichen ungefähr verteilt.
Und vielleicht gleich weiterfragen. Es gibt ja ganz verschiedene Modelle der Selbstverwaltung. Neben den Deutschen, das Amerikanische, das Englische. Und auch darüber weiß Herr Curtius ja Bescheid.
Ich würde sagen, es gibt verschiedene Modelle der Verwaltung einer Universität. Jetzt im weitesten Sinne unter Einschluss aller der Bereiche, die wir hier angesprochen haben, verstanden vor allen Dingen, unter Einschluss der beiden Funktionskreise, akademische Verwaltung auf der einen Seite, Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung auf der anderen Seite. Nun, ich bin tätig in einer Universität mit süddeutscher Rektoratsverfassung. Hier wird wie in allen anderen deutschen Universitäten zunächst einmal der akademische Bereich von den hierfür seit alters her vorhandenen Organen der Universität, nämlich Rektor und Senat auf der einen Seite, dann aber auch selbstverständlich im Bereich der einzelnen Fakultäten
durch den Dekan und die Fakultät geleistet. Der Rektor ist aber in dieser süddeutschen Rektoratsverfassung außerdem auch das Haupt der staatlichen Verwaltung. Das heißt, ihm sind vom Staat, von dem Ressort des Kultusministeriums, auch die am Ort zu bearbeitenden Angelegenheiten der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung übertragen. Es gibt eine Reihe deutscher Hochschulen, das sind im Wesentlichen kleinere Hochschulen, die diesen Fragen zurzeit noch gerecht zu werden können meinen, indem sie wirklich den jährlich oder zweijährlich wechselnden Rektor mit der ganzen Last auch der staatlichen Verwaltung belegen. Andernorts ist dem Rektor für diesen Bereich der staatlichen Verwaltung ein höherer Verwaltungsbeamter beigegeben, der dann im Wege der Delegation einen großen Teilbereich von mehr oder weniger untergeordneten Verwaltungsaufgaben übertragen bekommen kann. Aber die letzte Verantwortung auch für diesen Bereich liegt beim Rektor, und es ist sicherlich eine nicht ganz einfache Frage, ob sich diese Verbindung auf der einen Seite Haupt der akademischen Selbstverwaltung, auf der anderen Seite aber auch Delegierter des Staates, immer reibungslos vollziehen lässt. Denn der Rektor steht in der Universität konfrontiert gegenüber den Wünschen und Interessen der einzelnen Fakultäten. Er ist Vorsitzender des akademischen Senats und er muss auf der anderen Seite die Belange der staatlichen Unterrichtsverwaltung repräsentieren. Das ist das eine System. Wie Sie eben schon sagten, gibt es eine Reihe anderer Systeme, über die man vielleicht auch noch ein Wort sprechen könnte.
Ja, das mitbekannteste System ist ja das preußische Kuratorsystem, in dem man diese beiden Bereiche ganz klar getrennt hat. Vielleicht sollte man überhaupt hier nochmal klar machen, wir werden darauf ja noch zurückkommen müssen, dass das eigentliche Problem die Verzahnung der beiden Bereiche ist. Es ist noch nie behauptet worden, dass etwa die staatliche Verwaltung die akademische Selbstverwaltung ersetzen sollte. Sondern die Frage ist, wie weit soll die akademische Selbstverwaltung gehen? Sie muss die eigentlichen Fragen von Forschung und Lehre ihrerseits entscheiden, verwalten. Andererseits muss sie wohl ein gewisses Mitwirkungsrecht, oder das ist die Frage, haben auf die Dinge, die ihnen überhaupt ihren Forschungs- und Lehrbetrieb ermöglichen. Das ist die eigentliche Frage. Ich glaube, es ist noch nie der Wunsch erhoben worden in der ganzen Diskussion, dass man die eigentliche akademische Selbstverwaltung für den Bereich von Forschung und Lehre irgendwie ersetzen will, sondern die Frage ist, nicht wahr, wie weit kann man diesen Bereich ausdehnen auf die mehr technischen, wirtschaftlichen, finanziellen Fragen. Und wenn ich das vielleicht noch schnell sagen kann, da war es eben im preußischen Kuratorsystem so, dass das streng getrennt wurde. Dort war die akademische Selbstverwaltung, deren Spitze war der Rektor, während die staatliche, die Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung, ihre Spitze im Kurator hatte, nicht wahr, der nicht dem Rektor untergeordnet war, sondern neben ihm stand, so dass man dann, nicht wahr, zwischen Selbstverwaltung und Verwaltung jeweils die Probleme besprechen musste. Das war so ein System der Trennung, im Gegensatz zu dem Rektoratssystem, das Herr Curtius uns eben beschrieben hat.
Ja, die Universitätsverwaltung in dem engeren Sinne hat mit dem Berufungswesen, ich würde sagen, erst in der zweiten Instanz zu tun. Es ist verhältnismäßig unbestritten, dass die Auswahl der Kandidaten für neue Professuren oder für wiederzubesetzende Professuren eine echte Aufgabe der Selbstverwaltung ist. Aber selbstverständlich tauchen im Zusammenhang mit solchen Berufungen dann in der zweiten Instanz ständig Fragen auch der verwaltungsmäßigen Durchführung auf. Wenn ein Professor einen Ruf an diese oder jene Universität erhalten hat, dann wird er sich zunächst informieren, was ihn hier erwartet, und er wird das, was vorhanden ist, mit dem messen, was er sich für seine zukünftige Tätigkeit an der Universität vorstellt. Und da setzen dann natürlich Überlegungen und Handlungen der Universitätsverwaltung ein.
Kurz, wie schon sagte, ist es so, dass die Frage der Berufung, der Aufstellung der Listen, der Leute, die berufen werden sollen, ganz klar eine Selbstverwaltungsangelegenheit ist grundsätzlich. Die Fakultäten stellen eine Liste auf, die Liste muss durch den Senat gehen, also durch das Selbstverwaltungsorgan der Gesamthochschule, und dann kommt es ans Kultusministerium. Mit dieser reinen Berufung hat die Universitätsverwaltung als Wirtschafts- und Vermögensverwaltung, also Dr. Curtius in unserem Falle, nichts zu tun. Ach. Wobei wir vielleicht nachher noch im anderen Zusammenhang, falls wir noch auf das Problem des Verhältnisses von Staat und Universität kommen, was natürlich in diesem ganzen Diskussion mitspielt, vielleicht eingehen können. Aber für die Berufung ist zunächst zu sagen, dass das im Bereich der Verwaltung der Universität ganz klar zur akademischen Selbstverwaltung gehört und dass die Wirtschafts- und Vermögensverwaltung eben nur dann, wie Herr Kurzes gesagt hat, in der zweiten Instanz tätig wird. Wenn man jetzt also sagt, was kriegst du für ein Institut und wie kann man das machen und welche Räume kann man dir geben bei uns, nicht wahr? Denn das Kultusministerium hat ja keine Räume. Diese Fragen müssen ja an Ort und Stelle erledigt werden.
Vielleicht kann man noch einmal feststellen, vergröbert und vereinfacht, dass es eben drei Grundmodelle der Verwaltung gibt. Die reine Selbstverwaltung, die an sich deutscher Herkunft ist. Kurz gesagt, in ihr macht das Haupt der Universität, der Rektor, alles. Verteilt das Geld und so weiter und so weiter. Und ist Geschäftsführer der Körperschaft der Universität. Das mittlere System, das preußische Kuratorensystem, in dem hat der Rektor einen Verwaltungsbeamten zur Seite, der selbstständig ist, nicht seinen Weisungen unterstellt ist, aber doch sein Gehilfe ist in den technischen Dingen. Und das dritte, das amerikanische Präsidentensystem, das ist das andere Extrem. Der Präsident selbst ist als Verwalter der Universität selbstständig, ihm fallen alle Aufgaben zu, er hat aber nichts mehr mit der Wissenschaft zu tun, er muss unter anderem auch das Geld besorgen. Und innerhalb dieser drei Formen erst entsteht das Problem der Selbstverwaltung. Was hat die Universität, die Körperschaft der Professoren für sich zu tun? Unbestritten ist eigentlich fast in allen Systemen, nicht ganz im amerikanischen System, dass die Selbstverwaltung der Universität auf jeden Fall darin besteht, dass die Professoren sich selbst ergänzen, ihren Nachwuchs heranbilden, ihre Berufungen dem Ministerium vorlegen und also eine Körperschaft sind, die Kraft eigener Entscheidung wächst und sich entwickelt. Das ist wohl unbestritten. Das zweite und immer größer werdende Problem ist, je größer die Universitäten werden, je mehr Lehrstühle da sind, je mehr Studenten, desto mehr muss natürlich der dazugehörige technische Apparat wachsen. Das bedingt ein Wachsen der Verwaltung. Und dann ist die Frage, wie weit greift die Verwaltung in die Universität ein?
Ja, heißt, man kann die Sache aber natürlich auch von der ganz anderen Seite sehen. Man kann die Selbstverwaltung gewissermaßen zur Ideologie werden lassen. Zunächst mal würde ich sagen, wenn Sie sagen, dass in Selbstverwaltung beide Bereiche gemacht werden, sei das deutsche System, das ist also historisch vielleicht doch nicht ganz richtig. Es ist das süddeutsche System, dagegen die idealistische Neubegründung der deutschen Universität, die ja von Preußen ausging, hat eben auf dem Trennungssystem gearbeitet, das man vielleicht eher als das typisch oder kennzeichnende deutsche System bezeichnen könnte. Aber das Problem ist doch dies. Ist es wirklich so, wie Sie es etwa dargestellt haben, dass die Professoren sagen, die Verwaltung nimmt uns schon wieder ein Stück weg oder mischt sich schon wieder in Dinge ein, die uns nichts angehen? Ich bin der Meinung, ich möchte so viel Zeit haben, wie ich nur haben kann, um meine Studenten zu unterrichten, um meine Seminare zu machen, um mich selbst weiterzubilden, um ab und zu mal was zu schreiben. Das heißt also, in meinem Bereich von Forschung und Lehre tätig zu sein, ohne mit dem ganzen Verwaltungskram beschäftigt zu sein. Und die Selbstverwaltung wird auch dann zur Ideologie, wenn praktisch die Aufgaben, die wir Professoren übernehmen in der Verwaltung, so umfangreich werden, dass wir überhaupt zu Forschung und Lehre gar nicht mehr kommen. Und da der Bereich der rein akademischen Verwaltung mit dem Prüfungswesen, soweit es überhaupt bei den Universitäten liegt, soweit es beim Staat liegt, sind ja aber die Professoren doch wesentlich in diese Prüfungen, in diese staatlichen Prüfungen eingeschaltet. Mit dem Honnefer-Modell, mit allen diesen Dingen, nicht wahr, die die Vergrößerung der Studentenzahl mit sich bringen. Damit haben wir ja schon so viel zu tun, dass wenn wir jetzt noch zusätzlich, etwa durch akademische Kommissionen und dergleichen, in den Bereich der Wirtschafts- und Vermögensverwaltung reingehen, mal unterstellt, alle Professoren könnten das überhaupt, ein Theologe oder Psychologe oder Naturwissenschaftler hätte genügend Verwaltungs- und Finanzverständnis, um etwa die Frage einer Planung der Weiterentwicklung der Universität, die an sehr viele komplizierten technischen und finanziellen Überlegungen gebunden ist, wirklich sachgerecht zu entscheiden, das nochmal unterstellt, dann ist es doch so, dass eigentlich unser Interesse sein sollte, dass uns die Verwaltung von dem reinen Kram, etwa Anweisungen im Institut, dass wir also selbst anweisen müssen, dass es nicht sind, das Geld, das wir ausgeben für Bücher, wir müssen unsere Bücher kaufen. Die Verwaltung kann nicht sagen, nicht mal welche Bücher wir zu kaufen haben. Aber der ganze technische Apparat, dass also nun diese Rechnungen kontrolliert werden, sachlich richtig, rechnerisch richtig, dass sie angewiesen werden, da können wir doch nur froh sein, wenn wir das abgeben, wenn das die Verwaltung für uns macht und wir statt also stundenlang Anweisungen zu unterzeichnen, diese ein oder zwei Stunden, die wir im Institut die Woche damit verbringen, abgeben können an die Universität die Arbeit und diese zwei Stunden für unsere eigentliche Arbeit haben. Wird die Selbstverwaltung nicht gewissermaßen, schlägt die nicht gegen sich selbst zurück? Noch ganz abgesehen von der Frage der Qualität der Arbeit, die geleistet wird, wenn sie einen solchen Umfang annimmt, und so ist es doch praktisch, Sie haben es für Ihr Institut von selbst gesagt, einen solchen Umfang annehmen, dass wir eigentlich während des Semesters gar nicht mehr zur eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit kommen, sondern also den großen Drang haben, möglichst drei Semester zu kriegen, damit man überhaupt mal ein paar Wochen hintereinander wirklich an einer wissenschaftlichen Arbeit sitzen kann.
Ja, natürlich, das ist ganz klar. Es gibt die beiden Probleme. Auf der einen Seite ist die Selbstverwaltung, die alles selbst tun will, der reine Unsinn. Das erleben wir immer mehr. Und das führt schließlich so weit, ein Kollege sagte, dass er an der Idee der Selbstverwaltung also völlig verzweifelt. Nicht? Auf der anderen Seite muss also, oder das gehört dazu, muss eine Verwaltungsinstanz da sein, die uns diese Dinge abnimmt. Die Gefahr, die immer besteht, dass diese Verwaltung übermächtig wird. Das eigentliche Problem, Sie haben es schon genannt, ist das der Verzahnung. Ich möchte nun ausdrücklich sagen, ich kenne durchaus eine Verwaltung, mit der sich wunderbar zusammenarbeiten lässt, nicht? Diese Form der Verwaltung auszubilden und zu mehren, das scheint mir das einzig mögliche Ziel zu sein. Aber die Frage ist, wie muss eine solche Verwaltung geschaffen sein?
Sie haben eben das System des amerikanischen Hochschulpräsidenten erwähnt. Und wenn ich auch dieses System selbst aus eigener Anschauung nicht kenne, so kenne ich doch die englischen Verhältnisse, die wahrscheinlich ähnlich gelagert sind, denn der englische Vice-Chancellor ist eine ähnliche Figur wie der amerikanische Hochschulpräsident. Hier haben wir nun in einer ganz extremen Weise die Einheitsverwaltung der Universität. Denn dieser auf Lebenszeit ernannte Vice-Chancellor ist nicht nur der Chef der Verwaltung dieser Universität, sondern er ist gleichzeitig Vorsitzender des Akademischen Senats. Er tritt also mit an die Stelle des deutschen Rektors. Nun, das ist natürlich eine Frage, die den deutschen Universitäten sicherlich Kopfzerbrechen bereiten würde, ob sie nämlich auf die Rektoratsverfassung verstanden in dem Sinne, dass ein in mehrjährigen Turnus wechselnder Rektor, abwechselnd gestellt von den einzelnen Fakultäten, nicht mehr da sein soll, sondern dass an seine Stelle ein permanenter Chef der Universität, der dann ein akademisches Leadership ausübt, das sicherlich die Möglichkeit bietet, in einer zügig planenden Weise die ganze Entwicklung der Universität vorzubereiten und auszuführen, bietet. Für die Verwaltung scheint, das ist meine Erfahrung aus England, ein solches System eine relative Ruhe und Geschlossenheit mit sich zu bringen. Denn der im deutschen System naturnotwendig vorhandene Gegensatz zwischen den beiden Bereichen der Verwaltung und einer Universität wird hier in sehr starkem Umfange neutralisiert. Vielleicht helfen sich die Angloamerikaner damit, dass vielfach ein ehemaliger Hochschullehrer in dieses Amt berufen wird. Aber man sollte sich keinen Täuschungen hingeben. Dieser Mann wird mit der Übernahme dieses Amtes ein Verwaltungsmann. Und ganz abgesehen davon, ob der Staat einer solchen Lösung zustimmen würde, wage ich auch zu bezweifeln, ob die Selbstverwaltung hierin ihr zukünftiges Ideal erblicken kann.
Die große Gefahr des amerikanischen Präsidentensystems ist die, dass dieser als Chef und gewissermaßen Geschäftsleiter die Wissenschaft abhängig macht. Er muss das Geld besorgen, er bekommt die Direktiven, unter Umständen die Direktiven von der Industrie. Das geht so weit, dass in manchen amerikanischen Universitäten bestimmte Dinge nicht gelehrt werden dürfen, weil die Geldgeber es nicht wollen. Dies ist überhaupt wohl das Grundproblem. Wie erhält man die Unabhängigkeit der Wissenschaft? Wissenschaft muss frei sein in ihrer Forschung. Je mehr sie dirigiert wird, je mehr sie manipuliert wird, desto weniger ist sie Wissenschaft. Deswegen ist das amerikanische Präsidentensystem für europäische Verhältnisse unmöglich. Auf der anderen Seite, und das ist wohl die heutige Krux, ist es so, dass wir die Selbstverwaltung nicht mehr leisten können. Es kommt bald die Zeit, wo keiner mehr Rektor werden will. Sie ist zum Teil schon da. Und indem ich dieses Zugeständnis mache, muss ich noch einmal jetzt in einer verschärften Form sagen, die Verwaltung ist ein nicht nur notwendiges Übel, sondern wir stehen vor der Tatsache, dass wir irgendetwas schaffen müssen, was uns diese Arbeit abnimmt.
Ja, Heiß, ich weiß nicht, ob man die Frage des Präsidenten oder des Vice-Chancellors-Systems wirklich von vornherein so aus der Diskussion herauslassen sollte. Wir könnten ja mal also überspitzt sagen, praktisch wäre das ja ein Rektor auf Lebenszeit. Ich meine, unser Rektor macht heute ja schon beide Bereiche der Verwaltung. Die Schwierigkeit ist nur die, dass dieser Mann erstens mal 2 Jahre, ein Jahr Rektor und ein Jahr Prorektor oder überhaupt 2 Jahre als Rektor opfern muss. Manche machen es länger an verschiedenen Universitäten. Und für diese Zeit, in der er sowohl die staatliche Verwaltung wie die Selbstverwaltung macht, ist er natürlich aus seiner Wissenschaft draußen. Also für jemand, der wirklich noch an Problemen arbeitet, der in seiner Wissenschaft drin steckt, Dinge verfolgt, Bücher schreibt, Versuche macht, ist es einfach ein unglaubliches Opfer und für die Naturwissenschaftler ja auch eine Zeit, die heute bei der schnellen Entwicklung vermutlich gar nicht so schnell nachzuholen ist. 4 Jahre aus einem Gebiet heute, das sich stürmisch entwickelt, draußen zu sein, heißt vermutlich nochmal 2 Jahre Arbeit hinterher, um den Anschluss wiederzufinden. Also es ist für den Mann, der Wissenschaftler ist, eine denkbar undankbare Aufgabe, so dass, wie Sie mit Recht sagen, es zum Teil schon schwierig wird, Rektoren zu finden. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in einer Universität, die dermaßen auf weitsichtige Planung angelegt ist, nicht nur in Naturwissenschaften angelegt sein muss, in der ganzen Ausdehnung, in der Frage der Neugründungen und allem, wir eine Verwaltungsspitze haben, die eben jedes Jahr oder alle 2 Jahre wechselt. Dann ist die notwendige Folge davon, dass sie in der Verwaltung keine Kontinuität haben. Und zwar sind das ja nicht Leute, die gewissermaßen von Hause aus schon was von Verwaltung verstehen, was man vielleicht bei Juristen und Volkswirten im Allgemeinen noch sagen kann, da wird eine gewisse Erfahrung da sein, einfach von ihrer Ausbildung her, was nicht heißen soll, dass nur die guten Verwalter nur aus diesen Fakultäten kommen. Wir haben Beispiele, ich war genauso aus ihrer oder der medizinischen Fakultät von hervorragenden Selbstverwaltern. Trotzdem bleibt das Problem, dass man eine auf lange Sicht zu planende, komplizierte Institution wie die Universität dem ständigen Wechsel der Personen, der Richtungen unterwerfen muss. Und ich will jetzt ein kurzes nicht zu nahe treten. Wie sieht es denn eigentlich nun unter unserer Rektoratsverfassung aus? Praktisch ist es doch so, dass die Kontinuität verbürgt wird durch den Verwaltungsbeamten im Wesentlichen und durch die Überleitung Prorektor, Rektor, ja, dass also der Prorektor den neuen Rektor noch in sein Aufgabengebiet einarbeitet. Aber ist es wirklich eine geringere Bedrohung der Selbstständigkeit der Universität, wenn ein Rektor mit so vielen Aufgaben überlastet ist, dass er zum Teil grob gesprochen gar nicht mehr weiß, was er unterschreibt? Ich habe also mal einen Rektor getroffen, der mir klagte nicht, aber ich glaube, er hätte 200 Briefe unterschrieben an diesem Tag, an dem ich ihn traf. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann hätten Sie ja die Oberinspektoren, die diese Briefe entworfen haben, auch gleich selbst unterschreiben lassen können, dass Sie diese 200 Briefe noch lesen können, die Sachen selbst durchdenken können und entscheiden können, das ist doch gar nicht drin. Ich meine, hier ist einfach eine natürliche Grenze. Kann man einen so komplizierten Apparat einen Mann anvertrauen oder einen Mann damit belasten, der eben nach einem Jahr wieder abgeht und dann geht dasselbe Spiel von vorne los? Und da bin ich der Meinung, ist es sehr die Frage, ob nicht doch ein Präsidentensystem, das wäre die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit wäre die eine Entlastung des Rektors von der Wirtschaftsverwaltung. Das wäre das zweite Modell, dass man also zwar nicht den preußischen Kurator wieder schafft, aber innerhalb der Universität für die staatliche Verwaltung, Wirtschafts- und Vermögensfragen doch einen in erster Instanz zuständigen Beamten hat, dessen Verhältnis zum Rektor man ja anders regeln könnte, als es beim Kurator war, der aber jedenfalls die Hauptverantwortung in diesem Bereich trifft. Jedenfalls mit diesem System, davon bin ich jedenfalls überzeugt, und ich rede hier also hier nicht als Verwaltungsbeamter, sondern als Professor der Universität, werden wir auf die Dauer nicht durchkommen. Und darum sollten wir meines Erachtens nicht von vornherein diese Systeme des Vice-Chancellors oder des Präsidenten ablehnen, obgleich ich zugebe, dass es problematisch ist, auf dem Boden einer ganz anderen Tradition eine fremde Einrichtung zu übertragen, zumal ja, das muss man auch sagen, eine solche Institution in den angelsächsischen Ländern eine gewisse soziale oder sozialpsychologische Ambiance hat, dass eben man trotz der starken Stellung des Präsidenten anders miteinander redet, als vielleicht man bei uns miteinander reden würde. Ja, also es ist sehr die Frage, ob das bei uns funktionieren könnte. Das gebe ich Ihnen zu. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn man anerkennt, dass dieses jährlich wechselnde Rektorat sowohl für den Mann, der das Opfer bringt, wie auch für die Verwaltung, die dem dauernden Wechsel ausgesetzt ist, problematisch ist, dann muss man halt als eine der Möglichkeiten, glaube ich, doch diese Möglichkeit mit ins Auge fassen.
Nun, die andere Alternative, die uns ja in Deutschland auch schon, insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vorgemacht worden ist, ist die Stellung eines in die akademische Selbstverwaltung eingebundenen, aber dort in relativer Unabhängigkeit die Vermögens- und Wirtschaftsdinge betreuenden Verwaltungsbeamten, der über Deutschland hinweg die verschiedensten Amtsbezeichnungen trägt, Kanzler, Verwaltungsdirektor und so fort. Ein Mann, der nun also zuständig ist für diesen wirtschaftlichen Bereich, der aber durch Organe, die wir eben, glaube ich, schon einmal als Verzahnungsorgane angesprochen haben, in die Kontrolle und auch in die Mitanregung der Selbstverwaltungskörperschaft einbezogen ist. Und es fragt sich nun, wie man solche Organe institutionell aufbauen soll. Auch da gibt es wieder die verschiedensten Bezeichnungen. Ein sogenannter Verwaltungsausschuss, den ich nicht mit dem Verwaltungsausschuss der Bayerischen Universitätsverfassung identifizieren möchte, wäre eine solche Möglichkeit. Insbesondere deshalb, weil dieser Verwaltungsausschuss dann anders zusammengesetzt sein würde, wie es die auf dem Gebiet der Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung mittätigen Senatskommissionen in der süddeutschen Rektoratsverfassung sind. Diese Kommissionen, wie etwa eine akademische Budgetkommission als Spezialkommission des Senats, wie eine akademische Baukommission, Grundstückskommission und so fort, sind lege artis zusammengesetzt in der strengen Selbstverwaltung aus Vertretern der einzelnen Fakultäten. Der Rektor oder ein Senatsbeauftragter führt den Vorsitz. Der Verwaltungsbeamte ist ebenfalls Mitglied dieser Kommission. Und außerdem sind hier nach dem Modell des Senats, in dem ja der Dekan und ein weiterer von der Fakultät gewählter sogenannter Wahlsenator sitzt, in der Kommission ist das dann der Vertreter der Fakultät in der Budgetkommission, in der Grundstückskommission, und so weiter. Diese Vertreter der einzelnen Fakultäten haben es nach meiner Meinung verhältnismäßig schwer. Das ist psychologisch durchaus einsichtig und ist, glaube ich, möchte Ihnen natürlich als Psychologen nicht ins Handwerk pfuschen, aber es kann wohl nicht anders sein, dass diese Herren in erster Linie das Interesse derjenigen Teilkörperschaften, Organe oder wie man es nennen will, der Universität im Auge haben, von denen sie in diese Kommissionen entsandt worden sind. Und es ist nun für einen Vorsitzenden einer solchen Kommission, den Rektor in der Regel, schwierig, hier zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zu kommen. Denn man kann sich vorstellen, dass da ja in allen diesen Fragen es um Fragen der Vorrangigkeit auch gehen kann. Man denke etwa daran, dass also die Frage ansteht, in welcher Weise die vom Staat neu bewilligten Assistentenstellen auf die einzelnen Fakultäten und Institute zu verteilen sind, dann ist es natürlich ein, ich würde sagen, echtes Problem auch der Kollegialität, wenn man hier zu manchmal für den einen oder anderen harten Entscheidungen kommen will. Denn wo verteilt wird, da muss auch leider Gottes abgelehnt werden. Und diejenigen, die davon betroffen sind, werden sich selbstverständlich vor die Frage gestellt sehen, ob sie einen solchen Beschluss dieses Gremiums im Gesamtinteresse ihrer Zustimmung geben können. Den Verwaltungsausschuss moderner Prägung würde man nach den Modellen, die bereits vorhanden sind, man kann auch ruhig den Genius Lotzi Kölns hier ansprechen, etwas anders organisieren. Das Verwaltungsproblem ist nur ein Teilproblem der Universität, vielleicht eines der entscheidenden Probleme. Aber um es noch einmal zu sagen, zu Ihnen, Herr Emke, das Präsidentensystem halte ich bei der deutschen Situation nicht für angebracht. Es widerspricht der deutschen Entwicklung, dem ganzen historischen Gang der Ereignisse. Es wächst sich, das ist nun einmal die deutsche Gefahr, viel zu rasch dann zu einem Chefsystem und Untergebenensystem aus. Das Kuratorensystem scheint mir ausgezeichnet im Grunde zu sein. Eine selbstständige Spitze der Verwaltung, die in gewisser Hinsicht zwar abhängig ist von der wissenschaftlichen Leitung, aber unabhängig ist in ihrem eigenen Ressort, das würde ich sagen, ist immer noch die beste Lösung.
Ja, dabei kommt natürlich das Problem der Verzahnung, das wir schon angeschnitten haben, ganz entscheidend ins Spiel. Etwa Frage Budget. Soll das Budget von dem Verwaltungsbeamten gemacht werden? Oder muss man, wie ich der Meinung bin, hier nicht jedenfalls ein Mitspracherecht und Mitwirkungsrecht nun gerade der akademischen Selbstverwaltung erhalten? Selbst wenn man also sagt, diese Budgetkommissionen sind schwierig, weil sie gewissermaßen ihrer Struktur nach mehr partikulare Interessen vertreten, die alle sicher ihre Berechtigung haben, die aber nicht alle gleichzeitig erfüllt werden können, kann man ein Organ schaffen, das die Gesamtbelange der Universität vielleicht also eher widerspiegelt oder ihnen eher Rechnung trägt. Im Übrigen kommt das ja auch sehr davon ab, nicht wahr, wer in den Kommissionen sitzt. Manchen geht es sehr gut, manchen geht es schlecht. Das hängt ja auch immer sehr von der Person ab, die dort für ihre Fakultät spricht. Im Ganzen würde ich sagen, nicht wahr, die reine Trennung, damit ist es nicht getan, weil eben das Problem ist, dass ja für diese Fragen, die nun wieder den Forschungs- und Lehrbetrieb betreffen, man die Wissenschaft, die in diesen Instituten und dergleichen arbeiten soll, ja doch anhören muss und auch fragen muss, wie bauen wir das aus und dergleichen sind ja gewissermaßen die Fachleute dafür, so dass man also irgendeine Art von Verzahnung schaffen muss, auch um nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, eben von hoher Hand verwaltet zu werden. Ich würde Ihnen da, also auf deutschem Boden, Ihre Befürchtungen etwas teilen. Aber dieses Problem kommt auch, dass selbst wenn man die Verwaltung stärkt, wenn man vor allen Dingen die Verwaltung nicht in dem Maße, den wir es heute haben, dem Wechsel an der Spitze unterwirft, was man also schon dadurch abschaffen könnte, dass man eben einen Rektor auf 5 Jahre wählt, nur wer ist bereit, für 5 Jahre Rektor zu spielen. Aber das wäre ja der erste Schritt gewissermaßen vom herkömmlichen Boden aus. Es bleibt immer dabei, dass das Problem dass man hier die Fragen der Planung, der Technik, der Finanzierung, die Wirtschaftsfragen irgendwie noch wieder verzahnen muss, nicht wahr, mit der Selbstverwaltung, in der die Leute sitzen, die ja den Betrieb, wenn ich das mal etwas grob sagen kann, den Betrieb der Universität schließlich leiten und verantworten müssen. Sodass also das Kuratorsystem dieses Problem, das Verzahnungsproblem meines Erachtens nicht aufhebt.
Das Verzahnungsproblem bleibt bestehen und ich muss nun zugestehen, nicht, wenn ich mal zugunsten der Verwaltung spreche, die Verwaltung hat es schwer mit einer Universität, mit einem Institut. Wir müssen heute einen Versuch absetzen, brauchen morgen 10 neue Apparate, die sollen wir möglichst schnell haben. Nun soll die Verwaltung schmiegsam und beweglich genug sein, um das in 5 Minuten oder 10 Minuten zu entscheiden. Ja, das widerspricht irgendwo dem Wesen einer Verwaltung. Ich möchte ausdrücklich sagen, also in Freiburg sind wir in einer sehr guten Situation. Wir haben eine bewegliche Verwaltung. Es kommt eben alles schließlich auf die Person an, dessen, der die Verwaltung in der Hand hält. Was ich nur immer wieder betonen muss, die Verwaltung muss sich den Bedürfnissen der Wissenschaft anpassen. In dem Moment, wo die Verwaltung, und das liegt leider im Sinn jeder Verwaltung, anfängt selbstständig zu werden und von sich aus über die Universitätsbedürfnisse zu entscheiden, dann ist sie ein Bleigewicht.
Ja, hier kommt ja ein Problem auf, nicht weil das gerade also für die Mitglieder des Lehrkörpers besonders interessant ist. Wenn wir sagen, gut, wir wollen keinen Präsidenten, aber jedenfalls vielleicht einen langjährigen Rektor. Und wir wollen, wenn nicht die Kommission, so doch einen Verwaltungsausschuss, in dem die Mitglieder der Selbstverwaltung, also die dort reingewählten Professoren, dann für längere Zeit tätig sind, dann stellt sich in allen diesen Positionen immer wieder das gleiche Problem, dass bei dem Umfang und der Kompliziertheit der Verwaltungsaufgaben diese Leute entweder ganz oder für lange Zeit aus ihrer Wissenschaft herausgehen müssen und der viel geschmähte Wissenschaftsfunktionär, also derjenige Professor, der eben nur noch in Selbstverwaltungsämtern tätig ist, ist er Rektor, muss er zur Landesrektorenkonferenz, er muss die Kontakt aufhalten mit der deutschen Rektorenkonferenz, er muss zum Kultusministerium, er wird also ein Tagungs- und Gesprächsreisender notgedrungen, der kann praktisch in seinem eigenen Gebiet nicht mehr volltätig sein oder zum Teil überhaupt nicht tätig sein, auch das wechselt von Gebiet zu Gebiet. Und ich glaube, wir müssten anerkennen, dass es notwendig ist und sogar wünschenswert ist, dass einige Leute, die dazu bereit sind, sich wirklich dieser Aufgabe unterziehen. Man sollte also diesen Wissenschaftsfunktionär, wie er oft etwas abfällig genannt wird, meines Erachtens gar nicht belächeln. So wie die Institution der Universität heute ist, braucht man Leute, die einerseits für längere Zeit Verwaltungsaufgaben übernehmen, in der Lage sind, sich reinzuarbeiten, solche Dinge zu machen, andererseits genügend von der Universität verstehen, ja, dass sie wirklich, wenn sie verwalten, das nicht so verwalten, als ob es ein Postamt ist, sondern ihnen klar ist, was eigentlich die Problematik der Universität ist. Wir brauchen einmal Verwaltungsbeamte, die ein tiefes Verständnis, ein gutes Verständnis für die Universität haben, denn es ist ja ein ganz eigenartiger, personell manchmal schwieriger, diffiziler, sachlich sehr komplizierter Bereich. Und wir brauchen aber auch Kollegen, die gewissermaßen sagen, gut, ich opfere die Zeit, ich gehe da rein, ich werde jetzt also für längere Zeit hier in der Hochschulverwaltung tätig sein. Nur, wir müssen uns völlig klar sein, es liegt eine Logik der Entwicklung, dass diese Leute auf die Dauer eigentlich nicht wahr, dann mehr hochqualifizierte Hochschulverwaltungsbeamte werden.
Ja, das ist wahrscheinlich der Zug der Entwicklung. Ich persönlich würde mehr für Verwaltungsbeamten plädieren, die von vornherein aus der Universitätsluft kommen, die Universität genau kennen und sich sehr früh für die Verwaltung entscheiden. Dem Wissenschaftsfunktionär haftet etwas an, was nicht sehr schön ist. Die Flucht in den Saal, weil er in der Wissenschaft nichts mehr leisten kann. Es gibt Figuren, bei denen das nicht zutrifft. Das sind seltene Figuren. Nein, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt so erscheine, als ob ich meine ursprüngliche Position umdrehe, dann würde ich mehr für den Typus des Beamten plädieren, der aus Interesse an der Universität und aus Interesse an der Forschung als Beamter, als Verwaltungsbeamter heranwächst, aufsteigt und aufsteigt zu einer leitenden Stellung. Das preußische System der Kuratoren hat sich im Grunde vorzüglich bewährt. Es kam natürlich alles auf die Persönlichkeit an. Aber es lassen sich eine Reihe preußischer Kuratoren nennen, ausgezeichnete Leute, voll qualifiziert als Verwaltungsbeamtin von einem tiefen Verständnis für die Wissenschaft. Und die Universitäten, die solche Kuratoren hatten, denen ging es glänzend.
Ja, vielleicht darf man hier nochmal sagen, dass diese Zweiteilung staatliche Verwaltung und Selbstverwaltung jedoch ein gewisses historisches Gefälle gehabt hat. Ursprünglich die mittelalterliche Universität war ja reine Korporation, die wirklich in Selbstverwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten machte, nur war natürlich die Verwaltung relativ unkompliziert. Der Rektor war eben der Repräsentant dieser Gemeinschaft der Universität, während dann später, als die Universitäten immer mehr Geldmittel brauchten, die Universitäten gar nicht über so viel Vermögen verfügten, dass sie es hätten tun können, sodass nun der Staat in Deutschland eintrat, übrigens eine Entwicklung, die wir ja auch in den angelsächsischen Ländern heute in zunehmendem Maße sehen, selbst die reichen privaten Universitäten kommen in ihren eigenen Mitteln nicht mehr aus, sodass es dann etwa in den Grundordnungen heißt, die Universität ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und eine Einrichtung des Staates. Also dadurch, dass der Staat finanzierte, die sachlichen und personellen Mittel für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung stellte, kam von dieser Seite der Staat rein in den Universitätsbereich und es hat immer eine gewisse Spannung bestanden, die meines Erachtens sehr fruchtbar sein kann zwischen Universitätsselbstverwaltung und der staatlichen Verwaltung. Nur da muss man vielleicht eines mal sagen, was etwa in der Diskussion um die Hochschulreform nicht oft gesagt wird, obgleich es meines Erachtens in den Fragen der Neugründung, die im Allgemeinen für meine Begriffe nicht glücklich angefasst werden, auf der Hand liegt. Es gibt auch nicht mehr den früheren Staat, der Kulturpolitik in diesem Maße machen konnte. Man muss sich mal die Frage stellen, wie weit reicht eigentlich die politische Substanz und Kapazität der heutigen Länder aus, wirklich, nicht wahr, in ihrem, der Bund ist ja verfassungsmäßig im Wesentlichen ausgeschlossen, wirklich gegenüber den Universitäten, im Dialog mit den Universitäten, eine Vorstellung von Universitäts- und Kulturpolitik zu entwickeln. Es ist also keineswegs damit getan, dass wir sagen, wir geben etwa die Sache an die staatliche Verwaltung in dem Sinne ab, dass wir es ans Ministerium abgeben, denn ob das Ministerium im Grunde sehr viel glücklicher diese Fragen lösen würde, ob es nicht die gleichen Schwierigkeiten geben würde dort, die sich also auch auf der Universitätsseite stellen, das ist noch sehr die Frage. In dem Verhältnis Staat und Universität haben sich beide Seiten entscheidend geändert. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man wirklich sehen muss. Preußen, grob gesprochen, konnte eine andere Kulturpolitik machen, als die meisten deutschen Länder, die westdeutschen Länder es heute können. Davon bin ich überzeugt. Das ist ein wirkliches Problem. Für manche dieser Dinge ist der Universität eigentlich der Gesprächspartner in erheblichem Maße weggefallen. Es ist unterschiedlich von Land zu Land, aber auch das ist ein Problem, das gesehen werden muss. An der Selbstständigkeit der Universität als einen in sich geschlossenen Sozialbereich, der nach seinen eigenen Gesetzen geregelt und verwaltet werden muss, würde ich nie zweifeln. Ich plädiere jetzt aber mit dem, was ich gesagt habe, nicht dafür, etwa den Bereich der akademischen Selbstverwaltung auszudehnen. Ich bin der Meinung, er belastet uns heute schon zu sehr. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ich meine nur, man muss, wenn man dann die Verwaltung stärkt, was natürlich notgedrungen den staatlichen Einfluss in der Universität mitstärkt, und da kommen ja die Ängste her, die Herr Heiß hier geäußert hat und die natürlich auf dem Hintergrund des Nazi-Regimes mit der totalitären Verwaltung der Universitäten, da haben wir allen Grund, nicht wahr? Also diese Gefahr mit dem Auge zu halten, wenn man natürlich auch nicht vom demokratischen Staat gewissermaßen erwarten sollte, dass er das tut, was das Dritte Reich getan hat, da muss man trotzdem, selbst wenn man die staatliche Verwaltung verstärkt, eine Form finden, nicht wahr, die dieses Stück Verwaltung möglichst nahe an der Universität dranhält. So meinte ich es nur.
Wenn ich Herrn Ebke recht verstanden habe, dann kommt es ihm darauf an, dass die Universitätsverwaltung möglichst ortsnah geleistet wird. Und wenn man heute sagen muss, dass diese preußische Kulturverwaltung nicht mehr in dem alten Sinne bewerkstelligt werden kann, dann kann man daraus, glaube ich, nicht den Hochschulabteilungen der Kultusministerien einen Vorwurf machen. Es ist das einfach auch die Auswirkung dieses immensen Anwachsens der ganzen Verwaltungsprobleme der Universitäten. Eine Hochschulabteilung, die bis zu 7 Universitäten betreuen muss, ist sogar lebhaft daran interessiert, bestimmte Fragen der Verwaltung auf die örtliche Universitätsverwaltung zu delegieren. Denn die Hochschulabteilung muss ja sich die Arme freimachen für ihre großen hochschulpolitischen Fragestellungen. Das kann sie dann tun, wenn sie weiß, dass am Ort eine Verwaltung ist, die die Belange des Staates in angemessener Weise vertreten kann. Aber auf der anderen Seite wird damit auch den Sorgen von Herrn Heiß entgegengekommen, oder diese Sorgen werden meines Wissens in gewisser Weise beseitigt, weil diese örtliche Universitätsverwaltung keineswegs einseitig Vertreter des Staates ist, sondern sich gleichzeitig, wie das sicherlich bei den bedeutenden preußischen Kuratoren auch immer der Fall gewesen ist, als Treuhänder der Universität auffasst. Und wenn das der Fall ist, dann sehe auch ich diese gesunde Wechselwirkung, dieses Spannungsverhältnis, das Herr Imke angesprochen hat, in einer glücklichen Weise verwirklicht.
Es scheint fast, als ob wir geradezu überraschend und plötzlich doch zu einem gewissen Ergebnis kommen. Wenn ich es einmal in der Form einer paar Thesen zusammenfassen darf, würde ich zuerst aufgreifen, was Herr Imke sagt. Also erstens an der Selbstständigkeit der Universität, an der Eigenverantwortlichkeit der Universität darf nicht gezweifelt werden. Diese darf nicht beschnitten werden. In diesem Sinne hat die Universität und muss sie haben eine Selbstverwaltung. Zweitens aber, die besondere und heutige Situation lehrt sehr deutlich, dass diese Selbstverwaltung frei sein muss von Verwaltungsaufgaben, die nicht unmittelbar mit der Selbstverwaltung der Universität, das heißt nicht mit den eigensten Angelegenheiten der Professoren, der Forschung, der Wissenschaft zu tun haben. Es muss also eine Verwaltung aufgebaut werden, die weitgehend in sich unabhängig ist, nur ein Instrument der Universität natürlich bleibt. Dann sagte Herr Curtius, und das scheint mir das dritte Wichtige zu sein, diese Verwaltungsinstanz der Universität, die also koordiniert ist, selbstständig ist, muss ortsgebunden sein. Sie kann nicht aus der Ferne wirken, sie muss gleichsam mit der Universität und in der Universität wachsen und sozusagen der zweite Arm der Universität sein. Ob man das mit dem Kuratorensystem macht oder überhaupt ohne diese Benennung mit einem selbstständigen Verwaltungsapparat, der schmiegsam der Universität und den Zielen der Forschung folgt, bleibt gleichgültig. Das Ziel muss nur sein, dass es ein lebendiges Instrument der Universität ist. Immer wieder wurde dann mit Recht auf das schwierige Problem der Verzahnung hingewiesen. Die deutsche Universität ist ein komplexes Gebilde, aus vielen historischen Hintergründen entstanden. Sie hat sich unter vielen Situationen bewährt, sie hat sich auch manchmal nicht bewährt. Aber immer bleibt das Problem bestehen, wie steht diese Universität im Staat? Dazu tritt ein neues Problem, wie steht die Verwaltung zur Universität, wie verzahnen sich Universität, Staat und Verwaltung. Ich glaube, dass hier doch, und das zeigt die lebendige Diskussion dieser Probleme, allmählich etwas wird, was wir heute noch nicht bestimmt formulieren können. Aber ich glaube, man kann hoffen, dass in der allmählichen Verselbstständigung der Verwaltung, die gleichzeitig ein Instrument der Universität ist und beide zusammen mit dem Staat zusammenarbeiten, etwas entsteht, was vielleicht doch das Problem der Selbstverwaltung einmal auf eine neue Form wieder löst.